Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Wien, Nizza und ein Mordanschlag auf einen französischen Lehrer. Das sind die islamistisch motivierten Attentate der vergangenen beiden Wochen. Anschläge, die ganz besonders Frankreich unter Druck setzen.
Ich möchte unsere absolute Entschlossenheit zum Ausdruck bringen. Und wir werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, um unsere Bürger zu schützen und eine Antwort auf die Bedrohung zu geben. Das ist eine Botschaft der absoluten Unnachgiebigkeit, die ich heute verkünden möchte.
Der französische Präsident Emmanuel Macron lässt keinen Zweifel daran, dass er das Recht auf Meinungsfreiheit verteidigen wird, auch wenn es sich um Mohammed-Karikaturen handelt. Er zeigt Entschlossenheit in einer Lage, die in Wahrheit ziemlich verzweifelt ist. Frankreich will dem Islamismus schon lange die Stirn bieten. Spätestens nach dem Attentat in den Redaktionsräumen der Satirezeitschrift Charlie Hebdo 2015 wurde das versprochen. Aber bisher ist es nicht gelungen. Der Ruf nach einem harten Vorgehen gegen religiöse Fanatiker wird lauter und Angst macht sich breit. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der auch noch das Coronavirus wütet. Über 40.500 Neuinfizierte meldet Frankreich gestern. Das öffentliche Leben liegt praktisch brach. Bettina Kaps hat die derzeitige angespannte Stimmung in Frankreich für uns eingefangen und sie ist zuerst dorthin gegangen, wo es ganz besonders wehtut.
Die Gymnasiallehrerin Nathalie sitzt am Gartentisch und bereitet ihren Unterricht vor. Die 50-Jährige will keinen Namen nennen, keinen Wohnort und nicht einmal ihren Fachbereich. Aus Sorge, sie könne sonst in einem sozialen Netzwerk auftauchen. Immerhin ist der Geschichtslehrer Samuel Paty nur durch YouTube und Twitter zur Zielscheibe geworden.
Wir sind völlig traumatisiert nach der Ermordung und Enthauptung unseres Kollegen. Wir hätten dringend einen Moment Zeit gebraucht, um uns unter Kollegen auszutauschen und die Gedenkzeremonie gemeinsam vorzubereiten. Das war zunächst auch so vorgesehen. Unser Treffen wurde dann aber in letzter Minute vom Ministerium abgeblasen. Stattdessen haben sie pädagogisches Material ins Internet gestellt. Was für ein trauriger Schulbeginn. Wir fühlen uns missachtet und alleingelassen.
Zur Terrorgefahr kommt die Pandemie. In Frankreich ist der Lockdown deutlich strenger als in Deutschland. Cafés und Restaurants, Sport- und Kulturstätten, Universitäten und alle entbehrlichen Geschäfte sind jetzt mindestens bis Dezember geschlossen. Wer kann, soll im Homeoffice arbeiten. Die Schulen bleiben allerdings geöffnet. Bei Nathalie drängen sich 35 Schülerinnen und Schüler im Klassenraum. Sie kann dort nicht einmal richtig die Fenster öffnen. Der erste Schultag nach den Herbstferien geht zu Ende. Véronique Bourget unterrichtet französische Sprache und Kultur an einer Fachoberschule. Sie zückt ihr Handy und zeigt ein Foto vom Treppenhaus mit dicht gedrängten Schülerscharen.
Eigentlich soll ein Einbahnstraßensystem eingeführt werden. Aber bislang kreuzen sich die Schüler und es kommt zu vielen Staus. In den Pausen sollen alle Säle desinfiziert und gelüftet werden. Das hat bis jetzt niemand gemacht.
In den Ferien hat sie ihren Schülerinnen und Schülern einen 3 Seiten langen Brief geschrieben. Es ist ein innerer Dialog mit den jungen Leuten. Gedanken zur Meinungsfreiheit und ihren Grenzen, über die Karikaturen, über die Ermordung ihres Kollegen und über ihre Aufgabe als Lehrerin. Über all diese Themen hat Bourget heute ausführlich in der Klasse gesprochen. Aber den Brief hat sie nicht ausgeteilt.
Das war Selbstzensur. Mindestens 60% meiner Schüler sind Muslime. Ob unter ihnen auch Islamisten sind? Wie kann ich das wissen? Also gehe ich kein Risiko ein. Nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo vor 5 Jahren habe ich sehr wohl mit meinen Schülern über die Karikaturen diskutiert. Heute hat ein junger Mann gefragt, ob ich nicht eine zeigen könnte. Ich habe geantwortet, such sie selbst. Da habe ich mich also wieder selbst zensiert.
Véronique Bourget ist 62 und könnte längst im Ruhestand sein. Aber die quirlige Frau ist mit Leib und Seele Lehrerin. Jetzt allerdings werden die Umstände immer schwieriger und sie muss weit mehr als nur ihr Fach vermitteln.
Ich habe meine Schüler gefragt, ob sie den Unterschied kennen zwischen Islam und Islamismus. Sie haben von Sunnitentum, Schiitentum und Salafismus gehört. Aber selbst viele Muslime denken, dass Islam und Islamismus ein und dasselbe ist. Heute habe ich Ihnen ausführlich erklärt, dass wir nicht den Islam im Visier haben, sondern nur die Auswüchse davon.
Die französischen Lehrerinnen und Lehrer stehen in diesem Herbst vor einer riesigen Herausforderung. Und nicht nur sie. Es ist 9 Uhr abends geworden. Der Allgemeinarzt Gilles Tournier verabschiedet seinen letzten Patienten. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, stehen in der Praxis alle Fenster offen. Draußen lärmt der Verkehr, trotz der strengen Ausgangsbeschränkung. Tournier lässt sich auf einen Stuhl fallen.
Das war ein harter Tag heute. Covid nimmt wieder volle Fahrt auf. Vorhin musste ich den Notdienst rufen für eine 68-jährige Risikopatientin. Sie bekam kaum noch Luft. Das war dann mal wieder absurd. Ich selbst trage nur diesen Kittel und die Maske, nicht einmal Handschuhe. Aber die Rettungssanitäter waren wie Kosmonauten ausgestattet.
Covid ist nun überall präsent. Fast alle Familien und Freundeskreise kennen einen Krankheitsfall, sagt Tournier. Aber seine Patienten sind längst nicht mehr so verängstigt wie im Frühjahr. Nur die kleinen Geschäftsleute in seinem Viertel sehen schwarz. Der zweite Lockdown trifft sie hart. Vielen droht die Pleite. Einer Floristin und einem Gastwirt musste Tournier heute Antidepressiva verschreiben.
Seit 2 Wochen steigen die Covid-Fälle in meiner Praxis exponentiell an. Ich habe jetzt schon 10 bis 15 Verdachtsfälle am Tag. Das ist fast jeder zweite Patient. Die Regierung war zum Handeln gezwungen. Ob es ausreicht oder nicht, weiß ich nicht.
Inzwischen ist sogar eine nächtliche Sperrstunde im Gespräch. Wie in vielen Ländern wird auch in Frankreich das Krisenmanagement der Regierung scharf kritisiert. Tournier macht da nicht mit. Nur eins findet er skandalös. Seit dem Sommer hat der Gesundheitsminister zur Schutzimpfung gegen Grippe aufgerufen, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Aber schon nach wenigen Tagen ist der Impfstoff ausgegangen.
Wo sind die Grippeimpfungen geblieben? Ein befreundeter Apotheker hat 900 Impfstoffdosen bestellt, aber nur 300 erhalten. Den Rest hat die Regierung beschlagnahmt. Offenbar haben sie solche Angst, der Impfstoff könnte knapp werden, dass sie ihn zurückhalten, um ihn später nach und nach herauszugeben. Ich selbst als Arzt konnte mich noch nicht impfen lassen, völlig idiotisch.
Gilles Tournier schließt die Fensterläden und sperrt die Praxis ab. Im Oktober hat er eine Woche Ferien gemacht. Die Erholung wird wohl nicht lange vorhalten. In Le Perreux-sur-Marne, östlich von Paris, sind Marie-Christine und Gérard Glatigny in der katholischen Gemeinde aktiv. Es ist Allerheiligen, der letzte Tag, an dem die Kirchen noch Gottesdienste abhalten dürfen. Gérard hat Orgel gespielt, seine Frau hat das Gesangsblatt ausgeteilt und Gel verspritzt für die Handdesinfektion. Ihre Gemütslage?
Wir versuchen gelassen zu bleiben, aber das ist schwer, weil jetzt so viel zusammenkommt.
Die Attentate, erst ein Lehrer, dann die Kirche. Zielscheibe ist der Okzident und jetzt noch ein zweiter Lockdown.
Die ehemalige Krankenschwester setzt auf den interreligiösen Dialog zwischen Christen und Muslimen. Sie weiß, dass der französische Muslimrat die Gläubigen im Land aufgerufen hat, an diesem Wochenende auf ein Fest zu Ehren des Propheten zu verzichten, aus Solidarität mit den Katholiken. Ein starkes Zeichen, sagt Marie-Christine. Und die Bischöfe hätten zur Beschwichtigung gemahnt. Ihre Sorge gilt jetzt den Banlieues. Dort könnten wieder Unruhen ausbrechen, befürchtet auch Gérard.
Bei uns haben sich Ghettos gebildet, das ist ein altes Problem.
Wenn 90% der Schüler in einer Klasse Muslime sind, wie können sie sich da integrieren? Viele Muslime auf engem Raum, der Lockdown, der Terrorismus und dann noch Brandreden der Politiker. Unser Innenminister hat doch gerade gesagt, in den Supermärkten solle es keine Regale mit Halal-Produkten geben. Das ist völlig überzogen. Sowas kann Öl ins Feuer gießen.
Die Inschrift klingt wie ein Programm. Eine offene Moschee, eine brüderliche Stadt, ein unteilbares Vaterland steht in blauen Buchstaben über dem Eingang der Moschee von Mont-la-Ville, einer Stadt 60 Kilometer westlich von Paris. Im Innern des Gebäudes herrscht geschäftiges Treiben. Einige Frauen und Männer kochen, andere sortieren Altkleider und mittendrin spielen kleine Kinder.
In der Moschee gibt es einen Wohltätigkeitsverein. Wir können hier mindestens 8 Obdachlose beherbergen. Wir kochen auch Essen für Obdachlose und fahren es aus. Darüber hinaus verteilen wir jeden Tag bis zu 200 Lebensmittelpakete an Bedürftige,
sagt Moscheedirektor Abdelaziz El Jaouari. Die Moschee ist außerdem eine Bildungsstätte. 600 Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen werden hier in Religion, islamischer Kultur und arabischer Sprache unterrichtet. Die Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty hat nun auch den Islamismus ins Programm gedrängt. Noch in den Herbstferien hat El Jaouari alle Schülerinnen und Schüler zusammengetrommelt, um den Kindern zu erklären, was genau passiert ist und mit ihnen direkt ins Gespräch zu kommen.
Ich war erschüttert, wie viel Angst sie geäußert haben. Manche befürchten, dass es nun zu einer Hatz auf Muslime kommt, dass sie als Personen und unsere Moscheen angegriffen werden. Ich habe versucht, sie zu beruhigen und erklärt, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo es nicht drunter und drüber gehen kann.
Dabei gibt es durchaus Grund zur Sorge. Frankreich hat die allerhöchste Terroralarmstufe ausgerufen. Muslimische Einrichtungen gelten auch als potenzielle Zielscheiben. Der Bürgermeister von Mont-la-Ville und der örtliche Polizeichef sind in die Moschee gekommen und haben mit dem Rektor über Schutzmaßnahmen beraten. Als ein tunesischer Islamist in einer Kirche von Nizza 3 Katholiken erstochen hat, hat die Moschee von Mont prompt reagiert.
Beim großen Freitagsgebet haben wir den katholischen Pfarrer aus der Stiftskirche empfangen. Der Pfarrer, unser Imam und ich selbst haben zu den Gläubigen gesprochen und die Predigt handelte auch von dieser Barbarei.
Es ist Mittag. Der Imam ruft zum Gebet. Ein paar Männer knien im Gebetssaal nieder. Die großen Fenster erlauben einen Rundumblick in die weite Landschaft, so als ob auch die Architektur die Offenheit der Gemeinde unterstreichen solle. Der Vorbeter ist in Frankreich geboren und aufgewachsen. Das ist nicht selbstverständlich. Etwa 300 Imame in Frankreich stammen aus der Türkei, Algerien oder Marokko und werden von diesen Ländern entlohnt. Eine Praxis, die Staatspräsident Macron nun mit einem neuen Gesetz zum Kampf gegen Separatismus verbieten will, das in erster Linie den islamistischen Separatismus im Visier hat. Abdelaziz El Jaouari wurde vor 43 Jahren in einem Dorf in Marokko geboren. Mit dem strikten französischen Laizismusprinzip hat er kein Problem. Selbst die Mahomet-Karikaturen lässt der Rektor gelten. Solche Toleranz wünscht er sich auch von den Gemeindemitgliedern.
Die Karikaturisten haben das Recht, sich auszudrücken, wie sie wollen, auch wenn es mich als Gläubigen schockiert. Ich verteidige die Meinungsfreiheit. Meine Glaubensbrüder und ihre Kinder müssen lernen, zu relativieren. Was mir selbst heilig ist, ist es noch lange nicht für andere.
El Jaouari engagiert sich auch in Gefängnissen. Er spricht dort mit Islamisten und mit Syrienheimkehrern und hat festgestellt, dass die meisten nur ganz geringe religiöse Kenntnisse besitzen. Staatsbürgerliches Engagement wünscht sich der Rektor von allen muslimischen Verantwortungsträgern. Da gäbe es noch viel zu tun. Er macht aber auch den französischen Politikern Vorwürfe.
On a tout un débat en ce moment en France sur l'islamo-gauchisme.
Islamo-gauchisme. Die Debatte um diesen Kampfbegriff nimmt in Frankreich gerade an Fahrt auf. Linke Vereine, Parteien und Politiker und auch viele Universitäten seien islamischen Vereinen und Forderungen gegenüber viel zu nachlässig, hat Bildungsminister Jean-Michel Blanquer kritisiert. Verharmlosung und sogar Kungelei mit Salafisten gibt es aber auch bei rechten Politikern, meint El Jaouari. In seinem konservativ regierten Departement seien jedenfalls ungute Allianzen geschmiedet worden.
Il y a des élus qui plutôt sont dans des démarches électoralistes et favorisent
Es gibt Mandatsträger, die den Rückzug in Parallelgesellschaften zulassen, wenn sie dadurch Wählerstimmen erhalten können. Bald wird ein Gesetz gegen Separatismus verabschiedet. Ich finde, solche Absprachen gehören auch zu den Separatismen, die Frankreich bekämpfen muss, weil sie die Grundlagen der Demokratie untergraben.
Der Rektor zeigt in den Hof, wo ein paar Helfer Lebensmittelpakete in einen Laster packen. Unzählige muslimische Vereine würden sich, so wie seine Moschee, für die Allgemeinheit engagieren. Aber das nehmen französische Politiker nicht wahr.
Bettina Kaps war das aus Frankreich über die Stimmung dort nach den Anschlägen und mitten im Corona-Lockdown. Frankreich kämpft derzeit an zwei Fronten, einerseits die schlimme Entwicklung in der Corona-Krise, andererseits die islamistischen Anschläge in Nizza und der Mord an dem Lehrer Samuel Paty. Nun will Emmanuel Macron mehr Härte zeigen, wir haben das eben gehört, er will ein Gesetz erlassen zum Kampf gegen Separatismus. Darüber spreche ich jetzt mit Jürgen König, unserem Frankreich-Korrespondenten. Hallo.
Hallo, Frau Hering.
Wissen wir denn schon, was in diesem Gesetz drinstehen könnte?
Also ein zentraler Punkt ist, dass der Unterricht in öffentlichen Schulen für alle Kinder ab 3 Jahren verpflichtend werden soll. Denn es ist mittlerweile gängige Praxis in Frankreich, dass relativ viele Muslime ihre Kinder nicht, also gar nicht oder erst sehr spät in eine öffentliche Schule schicken. Sie unterrichten sie lieber zu Hause oder sie schicken sie in eine der Moscheeschulen, wo oft religiöse Extremisten predigen. Und damit soll es vorbei sein, weil genau diese Moscheeschulen als Hort der Radikalisierung junger Muslime angesehen werden. Dann sollen generell muslimische Einrichtungen stärker kontrolliert werden. Sie müssen ihre Finanzen offenlegen, ein wichtiger Punkt, und eine staatliche Zulassung beantragen. Nebenbei bemerkt, im Umkehrschluss heißt das natürlich, dass es das alles bisher noch nicht gibt. Damit soll vor allen Dingen die Finanzierung muslimischer Einrichtungen aus dem Ausland eingeschränkt, ich glaube, wenn es nach Macron geht, auch ganz beendet werden. Macron möchte sozusagen die muslimische Welt Frankreichs französischer machen. Dazu soll dann auch die Imam-Ausbildung in Frankreich intensiviert werden.
Das heißt, bisher ist es nicht der Fall. Das darf ja vielleicht auch gar nicht der Fall sein in einem laizistischen Staat, oder? Der darf sich doch da eigentlich gar nicht einmischen.
Naja, das ist schon so. Religion ist per Definition Privatsache und das heißt tatsächlich, dass sich der Staat daraus, also aus dieser Privatsache Religion, völlig zurückzieht. Und wo ein Staat sich völlig zurückzieht, da hat er erstmal auch keine Kontrolle mehr. Also es wird in Frankreich nicht zu wenig kontrolliert, sondern wurde bisher jedenfalls gar nicht kontrolliert. Und das ist, Sie haben schon recht mit Ihrer Frage, das ist tatsächlich so. Aber es mehrten sich halt zumal nach den Terroranschlägen der letzten 5 Jahre die Stimmen, die da gesagt haben, also es kann doch gar nicht sein, dass das, was in den Moscheen, den Moscheevereinen, den Moscheeschulen, was da jahrelang von ausländischen Imamen gepredigt, unterrichtet wurde, sehr oft auf Arabisch, was viele Franzosen einfach nicht verstehen, das hat außerhalb dieser Einrichtung jahrelang niemanden wirklich interessiert. Und also sagt man jetzt schon, nein, Religion ist eben nur noch sehr begrenzt Privatsache, zumal nach den Anschlägen der letzten Jahre, Jahrzehnte, muss man sagen, die eben ganz eindeutig islamistischen Charakter hatten, wo jetzt alle wiederum die große Frage stellen, die auch in Deutschland diskutiert wird, inwieweit hat das was mit Religion zu tun oder ist eben sozusagen ein in Anführungsstrichen ganz normales Verbrechen, was mit Religion eben nichts zu tun hat. Auch darüber streitet man sich in Frankreich sehr.
Wir sprechen jetzt über Muslime. Das Gesetz richtet sich eigentlich aber gegen alle Fundamentalisten, alle Separatisten.
Das ist so. Das hat Macron mit Bedacht so genannt. Also es wird heißen, Gesetz gegen die religiösen Separatismen. Also der Plural ist ihm sehr wichtig. Und warum? Einfach, um nicht ein Gesetz ins Kabinett zu bringen und dann umzusetzen, das als Gesetz gegen die Muslime verstanden werden könnte. Gemeint sind in der Tat der Islamismus in Frankreich, sind die islamistischen Gruppierungen, die es gibt. Aber man will sie nicht so in den Fokus rücken. Und deswegen ist es also ein Gesetz allgemein gegen jede Form religiösen Separatismus.
Es ist ja auffällig, dass Frankreich so oft und immer wieder Angriffspunkt der Islamisten ist. Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach?
Also Frankreich hatte viele Kolonien, Aufgrund dieser kolonialen Vergangenheit leben in Frankreich viele Muslime, etwa 6 Millionen. Von ihnen leben viele am Rand der Metropolen, wurden oft genug auch dort in den 60er Jahren angesiedelt, als man nach der Unabhängigkeit der Kolonien in Frankreich Arbeitskräfte brauchte. Oft in Wohnsiedlungen, die dann zunehmend ja, ghettoartig wurden. Gerade dort wurden oft Moscheevereine, Moscheeschulen gegründet mit Predigern. Zumeist aus dem Ausland, der Grad der Radikalisierung junger Muslime wurde zunehmend höher. Frankreich ist heute auch deshalb eine Hochburg des Dschihadismus. Und gleichzeitig hält Frankreich eben vehement das Prinzip der Laizität hoch. Religion, wie gesagt, ist eine Privatangelegenheit. Jeder kann glauben und machen, was er oder sie will. Jeder kann auch nach französischer Auffassung über die Religion sagen oder Witze machen, wie es beliebt. Das Prinzip der absoluten Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, Liberté d'expression, das gilt in jedem Fall. Und diese beiden Entwicklungen sozusagen knallen wirklich aufeinander.
Wir haben jetzt gerade in dem Beitrag auch gehört, dass der Vorwurf laut wird, der Islamismus wird verharmlost oder ist bisher verharmlost worden. Würden Sie dem zustimmen?
Der Vorwurf ist berechtigt, absolut. Es gab einen Fall, der Frankreich wochenlang bewegt hat, der Fall Mila. Mila ist ein 16-jähriges Mädchen, das vor einigen Monaten auf Snapchat den Islam so in einer Teenager-Sprache kritisiert hatte. Sie bekam daraufhin viele Morddrohungen und dann waren nicht wenige in Frankreich sehr erstaunt zu erleben, dass vor allem in Medien, die politisch als links einzuordnen sind, dass da erhebliche Kritik geäußert wurde und jetzt nicht etwa an den Morddrohungen, sondern an der Islamkritik dieses Mädchens. Sie nehme keine Rücksicht auf die Religion, da drücke sich der Tenor wieder einmal die in Frankreich verbreitete Islamophobie aus. Das zentrale Gegenargument kam sofort, genau diese Rücksichtnahme sei der Nährboden der Gefälligkeit, so wurde das damals ein inzwischen viel zitiertes Wort, der Nährboden der Gefälligkeit, auf dem der Islamismus sich in Frankreich verbreiten könne. Also das ist so die Gemengelage, in der diese Diskussionen stattfinden.
Also eine ziemliche Konfrontation. Vielen Dank, Jürgen König. Dankeschön.
Gerne.
Frankreich, die Corona-Krise und der islamistische Terror, das war unser Thema heute. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts der Weltzeit geht es um den Kulturkampf, der gerade in Ungarn tobt. Vielleicht wollen Sie uns mal ein Thema für die Weltzeit vorschlagen? Wir verschenken zu Weihnachten eine Weltzeit. Schreiben Sie uns eine Mail an weltzeit@deutschlandradio.de und sagen Sie uns, worüber wir mehr berichten sollten und was Sie vorschlagen für unsere Wunschweltzeit. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.